Ja, wir möchten heute in diese Serie starten, in diese neue Serie Krüge aus Ton. Wie Sarah schon gesagt hat, da hat es einen Untertitel und der heißt Jüngerschaftsprinzipien bei Jesus. Das Bild des Töpfers, der den Ton zu einem Gefäß wie ein Krug formt, wird in der Bibel ein paar Mal benutzt. In Jeremia 18 und in Römer 9 zeigen die Verse Gottes souveränes Handeln mit seinem Volk. Da heißt es, wie der Ton in der Hand des Töpfers, so bist du in meiner Hand. Bei Jesaja kommt dieses Bild in einem Gebet zum Ausdruck. Kurz vor dem Gebet erinnern sie sich an die wunderbaren Taten Gottes bei der Befreiung durch Mose. Und sie wünschen sich dieses Wirken wieder in ihrer Mitte, das Wirken Gottes in ihrem Leben. Und darum bittet das Volk Gott um Vergebung für ihren Lebenswandel, der fern war von ihm. Und sie möchten sich wie neu ihm hingeben. Und sie bringen das in Jesaja 64, Vers 7 mit diesem Bild vom Ton zum Ausdruck. Und dort heißt es, und doch, Herr, bist du unser Vater. Wir sind der Ton, du bist der Töpfer und wir sind das Werk deiner Hände oder deiner Hand. Es ist ein Bekenntnis, dass Gott genau weiß, wie man aus einem Klumpenton etwas Wunderbares erschaffen kann. Wie man aus einem Menschen mit seinen individuellen Herausforderungen im Leben zu einer Frau und zu einem Mann Gottes formen kann. Gott weiß am besten, dass bevor man einen Klumpen Ton auf die Scheibe setzt und anfängt zu drehen, darauf achten muss, dass er gut durchgeknetet ist. Dass die richtige Feuchtigkeit da ist, schön geschmeidig, gut zentriert. Gott hat den Dreh raus und beweist ein unglaubliches Gefühl in den Händen und in den Füßen, damit die Scheibe nicht zu schnell rotiert, das Leben nicht zu schnell geht und alles auseinanderfliegt. Mit den Fingern gleicht er die Fliehkräfte aus. Die Wände jedes Gefäßes sollen sich gleichmäßig nach außen dehnen, gleichmäßig dünner werden. Er weiß am besten, was es braucht, damit das Gefäß bei der Herstellung keine Risse bekommt. Er lässt nie das Gleichgewicht außer Acht. Und er zeigt unglaublich viel Geduld mit diesem Ton. Gerade dann, wenn ein Versuch mal misslingt. Behutsam nimmt er den Ton, beginnt nochmals von vorne. Es ist ein wunderbares Bild dafür, wie Gott uns, unseren Charakter, unseren Glauben und unser Herz formt. Wer unsere Gaben entwickelt, wer unsere Leidenschaften, die wir haben, unsere Passion, die wir haben, fördert und fördern möchte. Die Beter im Alten Testament wollten sich wie Ton in die Hände des Töpfers begeben. Sie gaben sich bedingungslos und uneingeschränkt Gott hin und sie sagten Ja dazu, von ihm modelliert zu werden. Zu dem Mensch, zu dem Volk, zu der Gemeinde, womit er durch sie in der Welt wirken kann. Darum dieses Bild der Krüge und des Tons. Im Neuen Testament ruft Jesus seine Nachfolger, zum Beispiel Petrus, in eine Jüngerschaft mit ihm. Jesus fordert Petrus nicht dazu auf, jeden Sonntagmorgen sich zum Tempel zu begeben und seinen lehrreichen Predigten zu lauschen. Und dann, wenn es Petrus vom Fischen her gerade aufgeht, am Dienstag noch zum Bibelauslegeabend. Jesus fordert Petrus dazu auf, alles stehen und liegen zu lassen und ihm mit seinem ganzen Leben, seinem ganzen Sein zu folgen. Die Voraussetzungen für Jüngerschaft ist eine bedingungslose und uneingeschränkte Hingabe an den Herrn. Eben, sich wie Ton in die Hände des Töpfers zu begeben. sie sollen ihm nicht folgen, weil es noch eine coole Community so rund um Jesus ist. Sie sollen mehr sein als Fans von Zeichen und Wunder. Sie sollen Lernende sein. Was das griechische Wort für Jünger, das Mathetes, wörtlich übersetzt bedeutet. Die Bibel scheint uns hier etwas klar machen zu wollen. Mit unserer Jesus-Nachfolge geht es darum, dass wir uns darauf ausrichten, lebenslang Lernende bei Jesus zu sein. Das bedeutet, seine Lehren, sein Glaube aufzusaugen und seinen Charakter und sein Herz zu erforschen. Aber dort bleibt es nicht stehen. Durch dieses Aufsaugen, Forschen und dem Unterwegssein mit Jesus dürfen wir uns mit der Zeit und mit der Hilfe vom Heiligen Geist die Wesensart von Jesus aneignen. Wir werden fähig dazu, mehr und mehr das zu tun, was er getan hat. Und Jesus geht aber noch einen Schritt weiter. Als er die Erde verließ, gab er seinen Jüngern den Auftrag, und dieser gilt heute für uns. Ich merke gerade, es hat noch einen zweiten Bibelvers, bevor der Titel von der Predigt wirklich kommt. Und dieser Auftrag gilt bis heute für uns. Und er ist in Matthäus 28, 19 und 20. Darum geht zu allen Völkern und macht sie zu Jüngern. Tauft sie im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes und lehrt sie, alle Gebote zu halten, die ich euch gegeben habe. Und ich versichere euch, ich bin immer bei euch bis ans Ende der Zeit. Wir als Lernende bei Gott sollen wiederum andere zu Lernende von Gott machen. Wir sollen die Repräsentanten seiner Liebe sein. Seine Botschaft soll in unserem Umfeld ausgesprochen werden. Bei der Herstellung der Krüge sind die Krüge dann nicht Dekoration, sondern sie haben einen Sinn, den Inhalt weiterzugeben. Und da stellt sich für mich drei Fragen. Was heißt es, ein Lernender Lernende bei Gott zu sein. Ganz praktisch. Wie kann ich andere Menschen in eine Jüngerschaft mit Gott führen? Zweite Frage. Die dritte Frage. Was heißt Jüngerschaft für uns als Gemeinde? Praktisch gesehen. Und mit diesen Fragen werden wir uns in dieser ganzen Serie immer und immer wieder beschäftigen. Für mich ist Jüngerschaft ein wichtiger Schlüssel geworden, für mich selbst und für den Gemeindebau. Ich musste in den letzten Jahren jedoch feststellen, dass dieses Wort Jünger oder Jüngerschaft sich für uns christlich und somit gut und richtig anhört und jawohl, das muss sein, aber man kann es nicht so recht fassen, was Jesus mit diesem Wort und mit dem Auftrag wirklich meint. Ein Satz aus einer Studie über Gemeindebau, über die Wichtigkeit von Jüngerschaft, der ist bei mir hängen geblieben und den höre ich innerlich immer wieder, wenn es auch um Gemeindebau geht. Und der heißt, der Satz, wenn wir Jünger machen, entsteht automatisch Gemeinde und Kirche. Aber wenn wir Kirche machen oder Gemeinde machen, dann entstehen sehr selten Jünger. Eine herausfordernde Frage, die aus diesem Satz für mich gekommen ist, ist die Frage, sieht das Leben von uns als Gottesdienstbesucher der Pfingstgemeinde Uster aus wie das Leben der Menschen in der Bibel? Sind wir nur gut darin, Menschen einmal in der Woche vielleicht noch in den Kleingruppen zusammenzubringen oder sind wir tatsächlich gut darin, diese Art von Menschen hervorzubringen, wie sie im Neuen Testament, wie wir ihnen begegnen. Wenn ich das Leben von Jesus, sein Investment in seine Jünger und die Prinzipien, die er vorgelebt hat, betrachte, bin ich der Überzeugung, dass praktisch gelebte Jüngerschaft die Gemeinde baut und zum persönlichen und zahlenmäßigen Wachstum bringt und nicht umgekehrt. Jüngerschaft nach dem Vorbild von Jesus ist ein wichtiger Schlüssel, wenn wir erleben wollen, wie die himmlische Realität in unserer Mitte und in unserem Leben sichtbar wird. Wenn wir sehen wollen, wie das Reich Gottes in der Gesellschaft, in unserem Umfeld Raum gewinnt. Und wie Menschen zu Jesus Nachfolger werden. Wir möchten in dieser Serie Jüngerschaftsprinzipien von Jesus anschauen und uns damit auseinandersetzen. Jeden Gottesdienst ein Prinzip. Darum seht ihr auch diese verschiedenen Formen. Mir ist bewusst, dass Predigten über Prinzipien noch keine Kultur prägen. Diese Prinzipien müssen in unsere Beziehungen, in unsere Kleingruppen, in unseren Teams bewusst gelebt werden. Die Prinzipien müssen einen Weg in unseren Alltag finden. Ich möchte uns alle ermutigen, dass wir persönlich in den Kleingruppen mit den einzelnen Prinzipien der Jüngerschaft uns anfangen auseinanderzusetzen und dabei darüber austauschen, was bedeuten sie für mich persönlich? Was bedeuten sie in der Beziehung, in den Beziehungen, in der Gemeinde und zu anderen Christen? Wie kommt sie dort zur Umsetzung? Und was bedeutet sie in den Beziehungen zu Menschen, die Jesus nicht kennen? Wir werden diese Prinzipien und die Lehren von Jesus mit bestimmten Formen verknüpfen, damit wir uns einerseits diese Prinzipien besser merken können und auf der anderen Seite sprechen wir und diskutieren wir von den gleichen Formen, also so ein bisschen die gleiche Sprache, die wir darin haben. Das heutige Prinzip wird mit einem Dreieck dargestellt. So, geht dann noch ein bisschen rüber. Und dabei geht es um tiefe und ausgewogene Beziehungen. Jesus hat sein Leben in drei Beziehungen ausgelebt. Jetzt mache ich da ein bisschen, dass man das sieht. Er hat es ausgelebt im Up. Jetzt wird es ein bisschen Englisch. Das sind einfache Worte. Also nach oben mit seinem Vater. Er hat sie gelebt im In. Also nach innen mit seinen ausgewählten Nachfolgern. Und, wer kann es raten? Out. Nach außen, mit den Menschen in seinem Umfeld. Überall in den Evangelien sehen wir diese drei Dimensionen im Lebensstil von Jesus. Ein Abschnitt aus Lukas 6 macht dies deutlich und diesen möchten wir miteinander betrachten. Ich stelle das mal so nach vorne. Damit wir das vor Augen haben. Lukas 6, Vers 12. Nicht lange danach stieg Jesus auf einen Berg, um zu beten. Er betete die ganze Nacht hindurch zu Gott. Jesus betete regelmäßig. Hier ging er auf einen Berg, um die ganze Nacht zu beten. Markus berichtet, dass Jesus schon unterwegs war zum Beten, als die Jünger früh morgens aufstanden. In einem anderen Passage teilt uns Lukas mit, dass Jesus häufig an einem einsamen Ort beim Beten anzutreffen war. Das Gebet und das Unterwegssein mit seinem Vater war Jesus ein so grundlegender Bestandteil wie das Atmen. Jesus war beständig im Kontakt mit seinem Vater, von dem er auf eine sehr persönliche, nahe und vertraute Art sprach. Die Quelle seines Wirkens lag in seiner Abbeziehung. mit Gott. Jesus machte, was er den Vatern tun sah. Und Jesus führte auch seine Jünger in diese sehr persönliche Beziehung mit Gott heran. Und er ruft uns in dieselbe Art von Nähe mit dem Vater, die er selbst immer gekannt hat. Die Realität dieser Beziehung sollen wir immer ausleben. Weiter lesen wir in Lukas 6, 13 bis 16. Beim Tagesanbruch rief er alle seine Jünger zusammen und wählte 12 von ihnen aus, die er Apostel nannte. Dies sind ihre Namen: Simon, den er auch Petrus nannte, Andreas, der Bruder von Petrus, Jakobus, Johannes, Philippus, Bartholomäus, Matthäus, Thomas, Jakobus, der Sohn des Alpäus, ich finde einen coolen Namen, Alpäus, Simon, der Zelot, Judas, der Sohn des Jakobus und Judas Iskariot, der ihn später verriet. Jesus kam vor seiner Gebetszeit zurück und berief 12 seiner Nachfolger in seine erste Kleingruppe. Markus vermittelte uns ein klares Bild vom Sinn und Zweck dieser Gruppe. Er schrieb in Markus 3, 19 und er bestimmte 12, die er Apostel nannte. Sie sollten ständig bei ihm sein und er wollte sie aussenden, damit sie seine Botschaft verkündeten. Also der Zweck und das Ziel war bekannt. Mit diesen 12 wollte er zusammen sein und Zeit verbringen. Mit jedem einzelnen von ihnen wollte er in den 3 Jahren von seinem öffentlichen Dienst eine starke Beziehung aufbauen. Es war aber nicht der Rahmen einer Bibelschule, sondern Jesus zeigte ihnen als Mensch, wie Menschen ihr Leben konkret in der Gesellschaft mit anderen leben sollen. Er teilte Mahlzeiten mit diesen Freunden, lachte mit ihnen, traf sich mit den Familien der Jünger. Mit anderen Worten, er praktizierte Leben und er teilte dieses Leben mit einem ausgewählten Kreis. Das war die nach innen gerichtete Dimension seines Beziehungslebens. Und dann lesen wir, also das Innen, und dann lesen wir in Lukas 6, 17 bis 19 lesen wir weiter. Als Jesus und die Jünger wieder vom Berg herunterkamen, befand sich in einer weiteren Ebene, umringt von den Anhängern von Jesus und vielen anderen Menschen. Es waren Leute aus ganz Judäa und Jerusalem und von weit her, Gesundheit, aus den nördlichen Küstengebieten von Tyrus und Sidon. Sie waren gekommen, um ihn predigen zu hören und geheilt zu werden. Und Jesus trieb viele böse Geister aus. Alle wollten ihn berühren, weil eine heilende Kraft von ihm ausging und alle wurden geheilt. Jesus verlor die Vision seines Vaters nie aus den Augen, eine dunkle, im Sterben liegende Welt zu erreichen. Jesus lebte in dieser engen Verbindung mit Gott. Er wählte aus der Nachfolgerschaft eine Gruppe aus, die zu Freunden wurden, aber er war auch immer inmitten der Menschenmengen anzutreffen. Er predigte, er gab ihnen zu essen, er heilte, er tröstete. Jesus wartete nicht darauf, dass die geistlich Toten zu ihm kamen. Er ging zu ihnen und diente dort, wo sie bedürftig waren. Und seine Kritiker hassten ihn dafür. Wir sind alle dreidimensionale Beziehungswesen. Wir sind so geschaffen worden. Fehlt eine dieser Dimensionen in unserem Leben und kommt zu kurz, funktionieren die anderen beiden auch nicht wie vorgesehen. Wenn bei uns nicht alle 3 Elemente des Dreiecks, up, in and out, vorhanden sind, ist unser Gleichgewicht gestört und wir holpern durchs Leben. Und das gilt auch für uns als ganze Gemeinde. Jeder von uns und wir als ganze Gemeinde sind herausgefordert, in Beziehungsgleichgewicht zu leben. Jesus hat uns gezeigt, wie das geht und er beruft uns, in der Fülle dieser 3 Dimensionen zu leben. Nimm dir mal ganz kurz Zeit, dein Beziehungsnetz zu betrachten. Welche der drei Dimensionen fällt dir am leichtesten? Welche am schwersten? Wo bist du im Ungleichgewicht? Bist du stark im Bibelstudium, im Gebet, in der Anbetung? Das ist dann deine Abbeziehung. Bist du stark darin, wenn es darum geht, Gemeinschaft zu pflegen, zuzuhören und den Bedürfnissen deiner Gemeindefreude oder Mitchristen zu begegnen? Das ist deine Inbeziehung. Bist du stark darin, Menschen in deinem Umfeld von Jesus, die Jesus nicht kennen, etwas von seiner Liebe und von seinem Evangelium, seiner wunderbaren Botschaft weiterzugeben? Das ist deine Out-Beziehung. In welcher drei Bereiche bist du anhand deiner Diagnose am stärksten, wo am schwächsten, wo im Ungleichgewicht? Nehmt euch ganz kurz Zeit. Wir möchten nun betrachten, wie wir die einzelnen Beziehungsdimensionen, das Up, In and Out, stärken könnten oder vertiefen könnten. Also wie stärken wir die Balance in unserem Up? Als Jesus seine Jünger beruft, lädt er sie ein, mit ihm zu gehen. Komm, folg mir nach. Die Einladung von Jesus ist an uns auch gerichtet. Er hat dich und mich eingeladen, mit ihm zu gehen. Und hier geht es nicht nur um Reden mit Gott. In Micha 6, Vers 8 nutzt Micha den Begriff für die Nachfolge und sagt, wandle demütig mit deinem Gott. Wir müssen darauf achten, dass wir unsere Aufwärts-, unsere Abbeziehung, unsere Dimension der Beziehung nicht nur darauf reduzieren, mit Gott zu reden und auf ihn zu hören. Wenn wir unsere Beziehungen zu anderen Menschen, vor allem die wichtigsten in unserem Leben, nur durch das Reden miteinander definieren würden, wäre diese Beziehung irgendwie begrenzt. Und dasselbe gilt für unsere Abbeziehung zu Gott. Wir können nicht nur frei und offen mit ihm reden, wir dürfen, sollen auch frei und offen mit ihm gehen. Geh mit Jesus, lad ihn ein, Teil deines Alltagslebens zu werden. Lass dich von ihm begleiten beim Fahren, Arbeiten, Spielen. Wenn wir wirklich in einer Beziehung zu ihm sein wollen, schließt das nicht auch unser gewöhnliches Leben ein? Genauso wie die Zeiten, die wir für Geistliches reserviert haben? Gibt es das überhaupt? Geistliche Zeiten, gewöhnliche Zeiten? Wenn unsere Hauptbestimmung als Menschen darin besteht, Gott zu verherrlichen und ihn in alle Ewigkeit zu genießen, verbringen wir dann mit beiden Aspekten der Aussage viel Zeit? Genießen wir die Gemeinschaft mit und die Persönlichkeit von unserem himmlischen Vater? Ich möchte euch eine kurze Geschichte von Bill Bright erzählen. Für eine Studie reiste ein Mann namens Alan in ganz Amerika umher und stellte Leitern von Dienstbereichen Fragen. Er fragte, was sie machten und warum das, was sie machten, funktionierte. Und in all diesen Gesprächen, die er hatte, klang irgendwie alles total langweilig. Außer bei einem Besuch, bei Bill Bright, ein Hauptleiter von einem großen, erfolgreichen Werk. Es waren aber nicht die Antworten zum erfolgreichen Wachstum, die Alan faszinierten, sondern die Frage am Schluss. Er fragte Bill, was bedeutet dir Jesus? Und Bill konnte die Frage nicht beantworten, weil er anfing zu weinen. Ein stattlicher Mann mit Doktortitel saß in seinem großen Stuhl hinter seinem großen Schreibtisch und weinte. Und Alan fragte sich, wie es ist, Jesus so zu lieben. Ist dieser Bill Bright einfach verrückt? Oder kennt er Jesus wirklich und zwar so gut, dass er bei der bloßen Erwähnung seines Namens anfing zu weinen? Ellen spürte, dass hier ein Schlüssel zu etwas liegt. Jesus kennen, und zwar nicht nur vom Kopf her, sondern von seinem ganzen Herzen. Du kannst Gott in jeden Bereich deines Tages einladen. In Wahrheit ist er schon dort. Und es ist unhöflich, seine Gegenwart zu ignorieren. Er ist nie zu beschäftigt für ein Gespräch mit dir. Er genießt dieselben Dinge wie du. Er möchte Teil deines Lebens sein. Ab Beziehung. In Beziehungen sind enorm wichtig, wenn wir eine Gemeindekultur schaffen möchten, wo wir uns gegenseitig in unserer Jüngerschaft mit Gott und in unserem Auftrag von Gott ermutigen, befähigen und zurüsten wollen. Jesus lud seine Jünger in eine Inbeziehung mit ihm ein. Er wählte 12 Jünger, die er näher zu sich zog. Und zu 3 davon, aus diesen 12, zu Petrus, Jakobus und Johannes, pflegte er eine noch engere Freundschaft. Er brauchte enge Freunde in seinem Leben und er lud darum die 3 und dann die 12 in seinen engeren Kreis ein. In dieser Inbeziehung hatte Jesus die Fähigkeit herausgearbeitet, die seine Nachfolger später zum Bau der weltweiten Gemeinde brauchen würde. In diesen Beziehungen hat er sein Herz und sein Leben geteilt. Er hat sie seinen Herzschlag spüren lassen. Ich denke auch, es gab nichts, das den Jüngern verborgen blieb vom Leben von Jesus. Wir als Nachfolger von Jesus, welche den Bund mit Jesus eingegangen sind, sind durch diesen Bund miteinander und untereinander verbunden. In diesem Bund als Geschwister miteinander unterwegs zu sein, bedeutet auch gnadenvolle Hingabe zueinander. Sich ganz miteinander zu identifizieren, loyal zu sein, zu teilen. Eben mit der Liebe miteinander zu leben, wie es Johannes nennt. In Johannes 13, 35, als er schreibt, eure Liebe, oder wo Jesus sagt, eure Liebe zueinander, wird der Welt zeigen, dass ihr meine Jünger seid. Oh, das ist schon zu weit. Nein, warte. Also die Inbeziehung zu pflegen, bedeutet, sich Jesus als Vorbild zu nehmen und auserwählte Mitchristen einzuladen, sein Leben und sein Herz zu teilen. Freundschaft zu pflegen, einander seinen Herzschlag spüren zu lassen, wie es Jesus getan hat. Andere authentisch an seinem Leben mit Gott im Alltag teilhaben zu lassen. Nach dieser Verbundenheit unter den Christen sehnt sich die heutige Welt. Denn in der heutigen Welt löst sich die Inbeziehungen immer und immer mehr auf. Wir sind ein Land voller zerbrochenen Familien, unverbindlichen Freundschaften und die Anzahl unabhängiger Einzelpersonen nimmt zu und Einsamkeit greift um sich. Aber auch wenn sich Menschen mehr und mehr isolieren, sehnen sie sich nach Verbundenheit. Sie haben einen großen Hunger nach echter Gemeinschaft. Wo ist die Kirche angesichts dieses Hungers in unserer Umgebung? Leben wir als Kirche in diesen Inbeziehungen zueinander, sodass die Menschen, die sich nach dieser Verbundenheit sehnen, dass sie angezogen werden? Und wie stärken wir? Ich bin manchmal selbst überrascht, welche Folien ich habe, ehrlich gesagt. Wie stärken wir in dieser Balance das Out? Jesus führte ein dreidimensionales Beziehungsleben. Zunächst ging nichts ohne seinen Vater. Er holte sich ein Team von Leuten zusammen, mit denen er diese Gemeinschaft im Reich Gottes mit seinen Freunden teilte. Und nach dieser Kommunikation mit seinem Vater, im Zusammenleben mit seinen Freunden im Inn, ging Jesus zu den Menschen nach draußen, out, und machte Reich Gottes Arbeit, verkündete die frohe Botschaft, prangerte Ungerechtigkeit an, lehrte, heilte Kranke und er offenbarte die Liebe des Vaters für die Welt. Jesus wartete nicht, bis die Zöllner und Aussätzigen seine Synagoge beitraten und besuchten, um sie danach anzupredigen. Er besuchte sie in ihrem Umfeld. Wenn wir einfach in unserer Sicherheitszone bleiben, in unseren Inbeziehungen, in der Gemeinde, unseren Kleingruppen, unseren christlichen Subkultur, sind wir nicht dort, wo die Verlorenen sind. Wir müssen unser komfortables Umfeld immer mal wieder verlassen und dorthin gehen, wo sich Menschen aufhalten, die noch nicht wissen, dass Gott sie so sehr liebt, dass er unaufhörlich an sie denkt. Wir müssen in unserem Leben eine Beziehungsdimension nach außen haben, die andere hineinzieht. Denn die heutige Generation, dessen müssen wir uns bewusst sein, die heutige Generation von Nichtchristen betritt vielleicht nie eine Kirche, es sei denn, sie haben schon eine positive Begegnung mit einem Christen in der Gesellschaft gehabt. Und dabei geht es in erster Linie darum, in unserem Alltag nach Menschen Ausschau zu halten, zu denen wir eine natürliche Verbindung haben. Und zu diesen Menschen sollen wir eine Beziehung aufbauen und zurück das Weitersagen der Botschaft des Evangeliums viel stärker in den Bereich des Möglichen. Aus diesen Beziehungen heraus merken wir schnell, wann und ob Gott einen Menschen vorbereitet hat. Ich versuche, diese Menschen in meinem Leben immer wieder zu entdecken, indem ich einerseits, das habe ich von Markus Bettler gelernt, mit Nichtchristen so rede, als wären sie schon Christen. Und andererseits gebe ich mir immer wieder Mühe, in Beziehungen, in Gesprächen mit Nichtchristen christliche Dinge fallen zu lassen und schauen, ob sie neugierig darauf reagieren. Ich hatte eine Situation, als ich im JISC arbeitete, eine Mitarbeiterin, haben wir über Schmerz gesprochen vom Nicht-Schwanger-Werden. Und sie hat sehr darunter gelitten. Und ich wollte da nicht einfach nur mit meinem hineinkommen, aber ich habe dann ganz kurz gesagt, ich wüsste nicht, wo ich stehen würde, hätte ich Jesus nicht in meinem Leben. Und sie hat nicht darauf reagiert. Und dann wusste ich, da ist noch nichts vorbereitet, vielleicht ein anderes Mal. Und in einem anderen Beispiel im FIFA-Museum, als ich arbeiten durfte, hatte ich ein Gespräch über den Mittag und wir hatten über Vaterbeziehung gesprochen und auch dort habe ich diesen Spruch fallen gelassen. Ich wüsste nicht, wo ich in meiner Vaterbeziehung zu meinem leiblichen Vater wäre, wenn nicht Jesus mir geholfen hätte zu vergeben. Und sie hat darauf reagiert. Und ich durfte mein Zeugnis geben. Wirksames Leben in allen drei Dimensionen dieses Dreiecks ist vielleicht keine selbstverständliche Sache. Aber Gott hat uns geschaffen, so zu funktionieren. Wenn es nicht auf selbstverständliche Art und Weise entsteht, müssen wir es mit Absicht tun. Wir müssen uns verbindlich entscheiden und vielleicht auch manchmal Anstrengungen unternehmen, damit up, in und out in unserem Leben im Gleichgewicht sind. Wenn eine Dimension fehlt oder wir merken, sie läuft auf Sparflamme, funktionieren die anderen beiden nicht wie vorgesehen. Ich sage bewusst wie vorgesehen, es kann trotzdem super sein. Aber es hat eine Vorsehung, diese Abbeziehung. Up, in und out sorgt für ein Gleichgewicht in den Beziehungen in unserem Leben und auch in dem Leben unserer Gemeinde. Zum Schluss möchte ich euch eine Zeit des Austausches geben. Kurze Zeit, 3 Minuten, bevor dann Sarah wieder übernehmen darf. Tauscht darüber aus oder fragt euren Nachbarn, ob ihr austauschen wollt, oder sonst stellt euch selbst die Fragen. Ich glaube, ich habe die. Wo entdeckst du in deinem Leben ein Ungleichgewicht in deinen Beziehungen? Okay, nein, ich habe sie noch umgetauft. Okay, diese 2 Fragen. Welchen Bereich möchtest du stärken? Das sind Dinge, die alle im Prozess entstehen und dann stimmen die Sachen nicht mehr überein. Möchtest du stärken? Und was wäre dein erster Schritt in diesem Bereich? Und wo können wir uns in dieser Sache, und das ist für mich auch etwas Wichtiges für unser Gemeindeleben, in dieser Sache als Kirche uns gegenseitig unterstützen? Nicht anprangern, wo in der Kirche das up oder in oder out am schwächsten vorhanden ist, sondern wo können wir uns gegenseitig unterstützen, damit auch in der Gemeinde diese 3 Dimensionen zum Zug kommen. Amen. Tauscht darüber aus, Sarah übernimmt.